Unternehmer-Jam-Sessions.
Zu Hause sind wir da, wo wir uns finden. Diese Line ist von Curse. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session. Schön, dass du da bist, Uwe.
Ja, hier schön, dass ich da sein darf.
In Kerpen. Ist Kerpen richtig, Marc? Wir sind nämlich umgezogen mit dem Studio. Wir waren vorher in Frechen. Jetzt sind wir wieder in Köln. Kerpen-Köln. Aber Kerpen hat, glaube ich, noch weniger mit Köln zu tun, als sowieso Frechen mit Köln zu tun hatte.
Ist das weit weg von hier?
Was denn?
Frechen? Ja.
Nee, ich glaube 19 Fahrminuten. Das ist jetzt keine random Zahl. Ich hab bei Google Maps geguckt, weil mich jemand gefragt hat, wie weit das weg ist. Also so 19 Minuten. Das ist immer so geil, wenn so ganz komischen Zahlen genannt werden. Ne? Was schätzt du immer so? Ja, so 21,4. Okay. Ja. Das in Businessplänen ist das auch immer, das ist ein guter Lifehack für Businesspläne. Nicht gerade Zahlen nehmen, sondern ungerade Zahlen. Dann denken die Leute immer, man hat sich was dabei gedacht. Aber wenn du immer sagst, ich gehe vom Umsatz aus 100.000 Euro, wirfst du ja mal so hin. Aber wenn du sagst, ich gehe davon aus, dass ich so 112.000 Euro, 943 Euro Umsatz mache, dann denkt dann einer, ah.
Okay. Hat er gerechnet.
Hat er gerechnet. Ist nur dumm, wenn da die Nachfrage kommt, wie kommst du denn da drauf? Und wenn du es dann nicht weißt.
Ja,
das meinte ich damit, dass wir deep reingehen in das Gespräch.
Okay.
Yes, Uwe. Eine Zeit lang war es tatsächlich so, dass du der meist gewünschteste Gast warst. Ich habe ganz oft gelesen, also für meine Verhältnisse oft gelesen, dass irgendjemand geschrieben hat oder du vielleicht selber, hol doch mal den Ugo in den Podcast.
War so oder ist so?
War so.
Okay, schade.
Ja, ich, nee. Das war's.
Ich gehe wieder.
Nächste Woche mit einem Gast, der sich wirklich gewünscht wird. Nee, das liegt daran, dass ich tracke das für mich nicht mehr.
Okay.
Also ich gucke mir die ganzen Statistiken und Bewertungen und so nicht mehr an. Deswegen weiß ich nicht, wahrscheinlich wird es immer noch geschrieben.
Kann sein, ja. Ja, umso froh bin ich, dass ich jetzt hier sein darf. Und ich bin gespannt, was diesmal für Fragen kommen.
Ja, ich bin auch gespannt. Wir können ja erstmal die Zuhörenden abholen, wann und wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns kennengelernt 2019, da waren wir uns damals schon nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall vor Corona.
Mhm.
Und wir haben uns kennengelernt, weil Jasmin Öhrensch damals auf mich zukam und gesagt hat, hey, ich habe hier einen weiteren Franchise-Nehmer für das Franchise-System MC Shape. Und der Franchise-Nehmer warst unter anderem du.
Mhm.
Und du hattest schon zwei Freunde, Bekannte, Kollegen, was auch immer, mit im Schlepptau. Du hast gesagt, ja, wir können uns vorstellen, das irgendwie zu dritt zu machen. Da war am Anfang noch ein bisschen unklar, in welcher Konstellation. Auf jeden Fall sind wir quasi über die Beratungsschiene, haben wir zueinander gefunden. Da können wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen, auf MC Shape. Und dann hatte ich damals auch schon gesagt, und das würde ich heute genauso mit der Überzeugung wieder sagen, das ist krass, was du von 2019 bis heute für eine Entwicklung durchgegangen bist. Also sowohl persönlich, soweit ich das beurteilen kann, und auch unternehmerisch, wie du dich weiterentwickelt hast, muss ich echt sagen, richtig, richtig krass. Und umso mehr und umso schöner ist das, dass wir einfach mal deinen Lebensweg hier teilen, weil der schon viele Sachen hat. Mustergültig klingt immer so ein bisschen doof. Da soll sowieso jeder seinen eigenen Weg gehen.
Ja.
Aber also wie du mit Rückschlägen umgehst, mit Herausforderungen umgehst, wie du proaktiv Dinge angehst, dass du mir auf einmal erzählt hast, du bist Schöffe, wo ich dachte, okay, krass. Und lass uns doch vielleicht mal ganz vorne anfangen. Was war die ursprüngliche Motivation von dir, zu sagen, ich mache mich selbstständig?
Ich glaube, das war einfach so ein, ja, man hat das ja unbewusst manchmal, was man erst im Nachhinein halt versteht, ne, war für mich einfach diese, ich konnte nicht, oder ich war damals schon so, dass wenn meine Mama zu mir gesagt hat, mach das jetzt so, dann war ich so, dass ich gesagt habe, nein, ich will, mach das jetzt aus Trotz nicht, weil die das gesagt hat, du musst das jetzt machen. Also hatte ich irgendwo im Unterbewusstsein irgendwo mal was mich getriggert hat. Und ich hatte dann gesagt, ich hatte damals studiert, bin ja eigentlich Sportlehrer. Und bin dann zurück nach Nagold gezogen, weil mein Papa ja krank war zu dem Zeitpunkt, der hatte ja Leukämie, um einfach meine Familie zu unterstützen, noch da zu sein. Da hatte ich mich dann beworben in meinem MC Shape und habe dann da mitgewirkt für mich war der Verkauf schon immer so, ne, so ein Teil von mir. Und im Sport durfte ich dann vereinen. Und dann war das eigentlich relativ schnell klar für mich. Okay, Verkauf, Sport.
Mhm.
Selbstständigkeit wollte ich eh, ne, unbewusst. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, let's do it.
Ne, mhm. Und würdest du sagen, Trotzigkeit, so wie du es gerade benannt hast, ist eine gute unternehmerische Eigenschaft?
Ja, auf jeden Fall. Durchhaltevermögen auf jeden Fall. Wenn ich kurz noch was dazufügen darf, wir hatten zuvor, bevor mein Papa erkrankt ist, wir hatten ein Haus in Schieting gehabt. Und das hat eine ganz, ganz große Rolle für mich gespielt. Weil oft hat man ja Angst, wenn man in die Selbstständigkeit geht, was passiert, wenn es nicht klappt.
Mhm.
Ne? Dann bin ich obdachlos oder ich bin das oder ich bin das. Ne? Und für mich war dieses Ereignis, was da geschehen ist, für mich essentiell. Wir hatten ein Haus gehabt, mein Papa hat das ganz normal über einen Kredit gekauft.
Mhm.
Und hat eine Krankheit gehabt oder beziehungsweise hat sich die Achillessehne damals gerissen und hatte keine Zusatzversicherung gemacht für diesen Kredit, also im Falle eines, wenn er in Krankengeld rutscht, dass das, ne, weiter getilgt wird etc. Und so waren wir dann gezwungen, das Haus zu verkaufen.
Okay.
Ja, und mein Vater und meine Mama waren natürlich am Boden zerstört, ne? Das, so wie im ersten Augenblick natürlich auch, ne? Aber im Nachhinein, das hatte ich meinem Papa auch letztens gesagt, im Nachhinein war das Beste, was mir geschehen ist. Weil ich habe dadurch gelernt, was passiert, wenn man fällt? Und wenn man richtig fällt, was passiert dann? Da steht dann keiner um der Ecke und der dann sich erschießt oder irgendwas macht, ne? Man ist dann auf dem Boden, okay, die Familie ist immer noch da. Ne? Und dann macht man wieder von vorne, wieder neu, ne? Und das hat mir so ein bisschen die Angst genommen, dieses, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, aber was passiert, wenn es nicht klappt? Ne? Okay, dann ist das so. Die Familie ist da, Freunde sind da, es ändert sich nichts, außer dass du kein Geld hast. Hatte ich als Student eh nicht. Also, ne? Ändert sich für mich nichts.
Ja, das ist eine ganz, ganz geile Botschaft, die du gerade gesagt hast. Und ich habe mir das auch erst so die letzten Monate so bewusst gemacht. Und ich spreche mittlerweile mit meiner Tochter darüber. Also meine Tochter ist 8.
Mhm.
Und meine Tochter hat, ich glaube, wie viele Kinder, klar, auch mal Ängste, irgendwas zu tun. Und wir hatten da so eine bestimmte Phase, da war sie dann immer so ein bisschen und hatte Probleme mit auf Toilette zu gehen und war immer ein bisschen unsicher, wenn wir unterwegs waren, dann wollte sie nicht auf fremde Toiletten gehen und so öffentliche Toiletten und so weiter. Und das hat sie dann so behindert, dass sie irgendwann gesagt hat, ich möchte eigentlich gar nicht mehr rausgehen und irgendwas machen. Und also gerade wenn wir irgendwie wussten, irgendwas, was wir machen wollen, ist weiter entfernt. Ne, da war immer die Frage, wie lange fahre ich dahin? Was ist, gibt's da eine Toilette, ne, wo gibt's die nächste und so.
Mhm.
Und ich habe dann zu ihr gesagt, ich verstehe das total, ne? Ich kann das so nachvollziehen, dass du so eine Angst vor hast. Aber guck mal, du machst dir das Leben echt nicht lebenswert dadurch, dass du, ne, dich davon so triggern lässt, weil was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Wenn wir jetzt unterwegs sind und wir finden keine Toilette, ja, dann mache ich mir vielleicht in die Hose. Ich so, ja. Und was passiert noch? Sie so, ja, nichts weiter. Ich so, ja, genau. Ich habe dich genauso lieb wie vorher. Wir nehmen Wechselklamotten mit. Wir ziehen dich um. Und dann geht's ganz normal weiter. Da gibt's noch so ein paar andere Beispiele. Und ich rede auch mittlerweile mit meinen Gründern so, weil die Frage kommt ja natürlich ganz häufig, ne? Was passiert, wenn's schief geht? Ne? Dann machst du dir in die Hosen ein.
Das war's.
Nimm Wechselklamotten mit. Genau wie du gesagt hast, ne? Was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn man sich das mal für sich selber runterbricht, ist es gar nicht so schlimm. Klar, es ist alles ärgerlich, es ist alles doof. Und ich habe dann auch viele Podcasts zum Thema Angst gehört. Das ist ja total interessant, wo das so herkommt. Und Angst ist ja in jedem von uns drinne. Und ich habe schon ganz viele schlechte Entscheidungen aus Angst heraus getroffen. Also ich selber auch, weil ich da noch nicht so reflektiert war. Es ist ja ganz viel getriggert aus dieser Urangst heraus. Und diese Urangst ist immer eine Überlebensangst. Weil man jetzt mal way far zurückgeht, war es total wichtig, Angst zu haben, weil hinterm Baum konnte irgendein Säbelzahntiger sein.
Schutzmechanismus, ja.
Genau, aber das haben wir ja auch heute nicht mehr. Also weiß nicht, ob hier ein Säbelzahntiger irgendwo rumläuft und es laufen ja auch nicht überall Mörder rum. Und gerade auch im unternehmerischen Kontext ist es, die meisten haben ja wahrscheinlich eher die Angst vor der Scham oder weil sie dann selber von sich selber enttäuscht sind, versagt zu haben. Aber es gibt ja nicht mehr diese Todesangst, diese wirkliche Überlebensangst. Wenn man sich das mal bewusst macht, ist genauso, und das hast du so schön gesagt, ne? Ja, klar, man fällt hin. Und dann steht man wieder auf,
ja.
Um und macht weiter.
Man muss halt verstehen, wir haben ja letztens per WhatsApp hin und her geschrieben, man muss halt verstehen, es gibt ja diese IQ und EQ, ne? Emotionale Intelligenz ist eigentlich sehr, sehr, finde ich das Entscheidendste, das Wichtigste. Weil was kauft ein Kunde? Ein Kunde kauft Emotionen, ne? Oder man selbst, warum macht man das? Man muss die Emotionen dahinter auch verstehen. Warum mache ich das? Was ist mein Motiv dahinter? Ne? Mhm. Bin ich motiviert hin zu Freude? Bin ich motiviert weg von Schmerz? Ne? Also du hast vorhin was gesagt gehabt mit deiner Tochter. Was würde denn geschehen? Es gibt ja diese zwei U-Ängste, ne, die wir haben. Es gibt ja diese eine Angst, ich habe Angst, nicht genug zu sein.
Mhm.
Und einmal die Angst, nicht geliebt zu werden. Ja. Und wenn du diese zwei Ängste einer Person nimmst, ne, also genug sein, also dass du nicht auf Toilette kann, was passiert dann, was du da gemacht hast?
Mhm.
Und du sagst ja, ich liebe dich ja trotzdem. Ne? Wie hat sie dann eigentlich darauf reagiert, als du das gesagt hast? Wie war das dann? War das für sie dann so, okay, wir gehen jetzt raus? Oder?
Ja, also nicht sofort. Es war schon so ein Prozess.
Mhm.
Und das ist ein total schönes Alter dann irgendwann, wenn man sich auf einmal unterhalten kann mit seinen Kindern. Das macht ja total Spaß. Und es war ein Prozess, hat nicht sofort funktioniert. Aber es wurde dann immer besser. Und jetzt ist es so, und auch bei ganz vielen, wenn andere Situationen sind, dann sagt sie von sich selber, ah, ist ja nicht so schlimm, ich sterbe ja nicht da dran oder so.
Mhm.
Ne? Oder ne, du hast mich ja trotzdem lieb.
Mhm.
Genau das, was du sagst.
Mhm. Und oft ist es ja so, das habe ich alles natürlich leider erst im Nachhinein, mhm, ne, durch dass ich den Master gemacht habe im NLP, dann erst erfahren dürfen. Ne? Es ist ja so, dass wir immer, also es gibt diese Bedürfnispyramide, ne? Jeder Mensch will Sicherheit, aber jeder Mensch möchte auch Unsicherheit. Das hört sich paradox an, aber beispielsweise ich würde jetzt nicht gerne wissen wollen, wann ich sterbe. Also eine gewisse Unsicherheit sollte gegeben sein, dass das Leben spannend ist. Ja, dann gibt es Zugehörigkeit, Anerkennung. Ne? Das sind die persönlichen Bedürfnisse, und die geistigen Bedürfnisse wären, ich möchte einen Beitrag leisten und Wachstum.
Mhm.
Ja? Und hinter jedem Handeln steckt ja eine Emotion und ein Bedürfnis. Ja, und wenn wir ein Bedürfnis haben von Anerkennung oder Zugehörigkeit, dann benehmen wir uns oft so unbewusst. Ne? Beispielsweise, man möchte nicht in die Selbstständigkeit gehen. Warum? Weil ich habe Angst, wenn das der Fall X eintritt, ich nicht mehr dem normalen Volk zugehöre, also den Ottomanbürgern, und ich unter diesen bin. Ja? Oder ich die Anerkennung nicht bekomme, die ich haben wollen würde. Ne?
Mhm.
Und für mich war das halt immer so, dass ich leider erst mal im Nachhinein, weil ich habe in einigen Fällen schon sehr impulsiv reagiert, und durfte dann aber im Nachhinein tatsächlich das auch verstehen und dann auch nochmal reingehen. Ja, und es gibt so ein Sprichwort, ne, in der Dills-Pyramide, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, weil es immer eine Wahrnehmungssache. Wie habe ich das damals wahrgenommen? Wie würde ich das heute mit den Ressourcen von heute wahrnehmen? Ne? Vielleicht wollte die Person mir gar nichts Böses, nur ich habe das damals so aufgenommen. Für mich, seit ich mich verstanden habe, dass hinter jedem Verhalten, egal von welchen Menschen, ne, immer eine positive Absicht steckt, für ihn selber. Ne? Also nicht irgendwie, er macht das jetzt nicht mit Absicht, um dich zu kränken, sondern für ihn ist eine positive Absicht dahinter. Und dass man, dass es keine objektive Wahrnehmung gibt, sondern eine subjektive, ne? Nämlich durchläuft der eigene Filter etc. Ne? Wir haben ja diese VAKOK, also visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktisch und gustatorisch, also unsere 5 Sinneskanäle. Und darunter die Submodalitäten, ja, wie zum Beispiel jetzt dieser Raum, ich empfinde den visuell jetzt für hell, du vielleicht für dunkel, dann ist vielleicht für mich jetzt der Mark hier zu laut, für dich ist der vielleicht leise, ne? kinästhetisch, ne? Also jeder auch Schmerz anders empfinden, das ist ja ein Beweis eigentlich dafür, dass es keine objektive Welt gibt, sondern eine subjektive Welt. Und wenn ich damals das so gesehen habe, habe ich das ja damals so gesehen mit den Ressourcen, die ich damals hatte und nicht mit den Ressourcen, die ich heute habe, ne? Und deshalb hatte ich vorhin gemeint gehabt, in der Dills-Pyramide, dieses, es ist nicht zu spät für eine glückliche Kindheit. Man kann ja in der Timeline zurückreisen, so mache ich das oft.
Mhm.
Und dann stellt man fest, hey, unbewusst hatte ich das gehabt. Warum? Weil ich hatte das erlebt. Ja, und daher hatte ich die Ressource, okay, was passiert im Worst-Case-Szenario? Das. Wie habe ich mich da gefühlt? Okay, also ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt jetzt tot oder ne, ich kann nicht mehr reagieren, sondern ich hatte einfach das Gefühl, egal was ist, die Familie ist da. Und deshalb war das für mich einer der wichtigsten Learnings. Und ich glaube, wenn mein Papa dieses Haus nicht verloren hätte oder damals diesen Fehler nicht gemacht hätte, hätte ich vielleicht viel, viel später erst in die Selbstständigkeit gefunden.
Mhm.
Und dadurch wäre meine Schwester sehr spät in die Selbstständigkeit, meine Tante, mein Schwager, mein Bruder und alle anderen, die ich da mit infiziert habe. Ne? Und finde das ein sehr, sehr, hat er unbewusst gemacht, ne? Aber hat dafür das Fundament für mich gelegt.
Mhm. Ja. Kobe Bryant hat es mal erzählt. Das war ganz am Anfang seiner Karriere. Ja, so eine ähnliche Geschichte gibt es auch von Michael Jordan. Kobe Bryant hat irgendwie ein Spiel gespielt, ging, glaube ich, auch um eine Auswahl, ob er in irgendeine Mannschaft reinkommt. Ich kriege das nicht mehr richtig zusammen. Und er hat einfach sage und schreibe in diesem Spiel 0 Punkte gemacht. Und hat dann ganz hart mit sich gehadert und hat mit seinem Vater drüber gesprochen, der irgendwie auch ein Befürworter dafür war, dass er da eine Basketballkarriere anstrebt. Und Kobe war so auf dem Standpunkt, boah, ich habe keinen Bock mehr Basketball zu spielen, das ist alles scheiße und so. Und sein Vater hat ihm so gesagt, guck mal, Kobe, es ist ganz egal, ob du 0 Punkte machst oder 100 Punkte machst. Ich liebe dich genau gleich. Und das hat er dann erzählt, das hat so nachgewirkt bei ihm und hat so ihm dieses Selbstvertrauen gegeben, dass es scheißegal ist, wie er spielt. Ja. Hauptsache, er spielt.
Richtig.
Und es war die Botschaft, du gehst da jetzt wieder raus und spielst. Und dann hat er danach in dem Spiel, keine Ahnung, ich glaube, sein 81-Punkte-Spiel oder was auch immer, was auch immer gemacht. Ja. Aber ist ja, genau.
Aber es ist ja genau, das ist sehr, sehr spannend. Ich habe letztens die Frage gestellt, habe gesagt, Ugi, warum bin ich, wenn ich alleine zu Hause bin, ein anderer Mensch, wie wenn ich in die Gesellschaft gehe? Warum ist man? Also wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, wenn man zu Hause ist, wenn man zu Hause alleine ist, benimmt man sich anders, wie wenn man draußen ist.
Ich würde sagen, zu Hause ist man so, wie man wirklich ist.
Richtig.
Und wenn man in die Gesellschaft geht, passt man sich unbewusst ganz oft an, versucht irgendeine Wartung zu erfüllen.
Wie diese Anerkennung
zu spielen, um irgendwas zu bekommen, genau.
Richtig.
Das meinte eigentlich dieses Eingangszitat, ne, was ich von Curse getroppt habe. Wenn du wirklich bei dir angekommen bist, in dir drinne, dann machst du das eigentlich nicht mehr, weil du bist mit dir im Reinen. Da geht es nicht darum, eine Erwartung zu erfüllen, gar nichts. Aber dann würde man sagen, bist du erleuchtet und so weiter. Ja. Ich meine, diesen Zustand zu erreichen ist ja relativ, also ich stelle ihn mir relativ schwierig vor. Was ich aber für mich mitgenommen habe, so die letzten 1,5 Jahre, würde ich mal sagen, schneller in diesen Zustand reinzukommen, Dinge oder Situationen, Ereignisse einfach zu akzeptieren, wie sie sind und nicht zu bewerten. Weil, ne, das ist ja auch mit dem Hinfallen, ist es ja so, ne? Dir passiert jetzt irgendwas, keine Ahnung, ihr hattet ja einen Wasserschaden, erinnere ich mich ja noch dran, im Studio, ne? Da kann man natürlich hingehen und sagen, scheiße, wir haben Wasserschaden, warum passiert mir das? Das ist ja toll, genau zum Anfang der Selbstständigkeit. Also du bewertest die Situation. Oder du sagst halt, cool. Also nicht cool, aber okay, wir haben Wasserschaden. Was bedeutet das jetzt konkret? Wir müssen dieses und jenes machen. Und nimmst die Situation einfach dafür an, was sie ist.
Definitiv.
Ist ja nie so, die Lebenskrise oder die vermeintliche Krise, die da mal raus ableitet, sind immer selber gemacht, nämlich durch die eigene Bewertung. Das Ereignis ist nur ein Ereignis.
Richtig.
Es ist da, so oder so. Du kannst es nicht wegreden oder was auch immer. Es ist einfach nur da.
Umso größer das Problem.
Genau, das ist genauso wie Dieter Lange benutzt immer das Beispiel mit, man spart die ganze Zeit auf den Urlaub, fliegt, keine Ahnung, nach Mallorca, 2 Wochen, es regnet die ganze Zeit. Kannst du sagen, ja, scheiß Regen, scheiß Wetter, das Wetter hat uns den Urlaub vermiest? Nein. Du hast dir mit deiner Bewertung, richtig, dass es scheiße ist, dass es regnet, selber den Urlaub.
Und diese Energie, vermiest, oder das zu erkennen und dann diese Energie gar nicht dahin zu verschwenden, sondern zu sagen, hey, okay, wie finde ich jetzt eine Lösung? Ja, wie gehe ich daran? Das war, glaube ich, so eine der Sachen, die ich damals gemacht habe, aber auch wieder unbewusst, weil ich hatte die Zeit nicht zu bewerten. Ja. Für mich war da so, es gab nicht dieses, ich setze mich jetzt hin und ich sag dann, ey, ich rufe den an und sag, ich hatte einen Wasserschaden, voll scheiße, so und so und so.
Ja.
Mir hat Geld gefehlt. Also es ging um meine Existenz. Das heißt, ich musste gucken, dass ich die Zeit, die ich hatte, Verträge schreibe im Vorverkauf und dass ich das kompensiert bekomme. Und das war für mich dann wieder unbewusst, dieses, ich muss jetzt einfach, okay, ich wollte es ja auch, ne? Ich habe gesagt, okay, in diese Richtung gehen wir entweder, es floppt oder es floppt nicht, aber wir geben 100%. Und Gott sei Dank hat's ja geklappt. Ne? Also mit Mühe und Not und mit Biegen und Brechen, ne? Also war ja schon sehr viel.
Ja, aber trotzdem ist ja faszinierend, wie du da durchgegangen bist oder ihr zusammen durchgegangen seid, weil viele andere hätten vielleicht auch einfach hingeworfen und gesagt, ja, ist mir jetzt alles zu doof, ist vielleicht dann Karma, dann soll es halt nicht sein. Aber nochmal zurück, also du hast für dich festgestellt, hey, Verkaufen finde ich cool, Sport finde ich cool, das in Kombination, selbstständig wollte ich unterbewusst schon immer sein. Wie bist du dann zur MC Shape? Also klar, Nagold ist offensichtlich für mich jetzt, also MC Shape kommt aus Nagold, deswegen ist es offensichtlich. Du hast bei ihm im Studio gearbeitet, also bei Yasin, oder?
Nee, ich hatte bei dem Mitgesellschafter dann in dem Studio gearbeitet. Und wir haben uns relativ gut verstanden, ne? Also schon sehr, sehr gut. Und dann war das für mich so, ich habe dann irgendwann die Kündigung bei ihm eingereicht und er hat gesagt gehabt, Dankeschön, ne, das bis hierhin und ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Und ich habe einen guten Freund, liebe Grüße, Dario, der verkauft sehr erfolgreich so Lamellendächer.
Mhm.
Und mit dem war ich und da wollte ich in die Selbstständigkeit und dann halt auch dann Lamellendächer verkaufen, um Eigenkapital zu sparen, tatsächlich, um für dann ein eigenes Internship zu gründen. Und da kam irgendwann der Gesellschafter, hat dann gesagt, hey, es gibt hier eine Immobilie, aber die ist in Wetter an der Ruhr. Ne?
Mhm.
Und man könnte die ja machen. Ich weiß, dass du vorankommen möchtest, du willst machen. Und so hätte man die Möglichkeit, wenn wir mit einsteigen, ne, dass ich weniger Eigenkapital brauche oder benötigen würde. Und für mich war das eine Win-Win-Situation im Augenblick. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, habe mir das Ganze dann mit meiner Frau besprochen und hat gesagt, hey, wir waren ja ganz frisch verheiratet.
Mhm.
Dann hat sich gesagt, mein Papa war genesen, das war für mich einer der wichtigsten Punkte. Und dann habe ich gesagt, ja, Wetter, was sagst du? Sagt meine Frau, also ich wäre auch heute nicht hier, wo ich jetzt bin, wenn meine Frau nicht hinter mir so stehen würde. Ne? Die hat dann nämlich gesagt, hey, da wo du hingehst, da gehe ich mit. Ne? Und ich glaube an dich, wir machen das gemeinsam. Ne? Und dann sind wir von Nagold nach Wetter in der Ruhe gezogen. Ne? Erstmal nach, ja, also Nähe von Wetter in der Ruhe, ne?
Mhm.
Ja, und dann ging's los mit dem Vorverkauf etc. Ja,
ja, wie kam es zu deinen zwei Mitstreitern?
Der eine war ja, wie gesagt, der, den hat das Studio gehört, da wo ich gearbeitet habe. Und der andere, das war auch ein MC-Shape Lizenznehmer, der dann sich bereit erklärt hat, auch also mit einzusteigen. War auch ein Freund, also wir kannten den. Wir kannten uns schon. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie, wir haben uns zweimal gesehen und haben gesagt, wir machen eine Gesellschaft zusammen, ne? Sondern wir kannten uns. Er hat auch beim dem im Studio dann trainiert, ist es sehr schwer, darüber zu sprechen, ohne Namen zu nennen.
Ja.
Er hat dann bei ihm trainiert und da kannten wir uns dann her. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Ich habe weniger Eigenkapital benötigt und die Jungs haben sich da mit beteiligt und auch sind auch in eine Bürgschaft gegangen.
Mhm.
Das war für mich so auch dieses, hat einen riesen Invest. Ne? Ich habe gesagt, ja, keine Bank gibt mir knapp 1 Million. Ich war damals 24. Ne, und hatte vielleicht, glaube ich, 30.000 Euro Eigenkapital, hätte dann gesagt, hey, hättest du es hinbekommen?
Bestimmt.
Ja.
damals noch, heute unmöglich.
Ja.
Heute unmöglich.
Ja,
ja, damals die Finanzierung war ja noch relativ einfach, in Anführungsstrichen. Also lief ja gar nicht so unproblematisch, aber dass wir eine Bank gefunden haben, die das machen wollte, das war ja relativ schnell. Gab da ein paar andere, hat dann doch irgendwie alles länger gedauert als gedacht und so weiter. Wäre heute unter keinen Umständen so möglich gewesen. Ne? Mhm. Also das kann man mal sagen. Und sicherlich war es vielleicht auch hilfreich, dass ihr da zu dritt gegründet habt. Es war aber schon immer so gedacht, dass du das operative Geschäft machst und deine Mitgründer eher im Hintergrund sind.
Ja, das war auch eines der ersten Punkte, wo wir dann meine Meinungsverschiedenheit hatten, ne? Also meine subjektive Sicht, wenn ich die jetzt einmal so schilder, leider ist nicht schriftlich gehabt. Und es wurde besprochen, dass ich vor Ort bin, dass ich das operativ mache. Und dann, wenn einer aussteigen möchte, dass ich dann die Anteile kaufen kann oder darf. Und der eine Gesellschafter war dann halt bereit, hat gesagt, hey, jetzt ich verkaufe. Und der andere hat dann gemeint, ich kaufe die Hälfte. So, ne? Und für mich war das dann so, hä, das wurde von Anfang an besprochen, ne? Und dass ich dann die Anteile kaufe, wie kommt es jetzt dazu? Weil der Preis ist sehr günstig. Hat er dann auch gesagt gehabt, ja, der Preis ist sehr günstig, du wirst das irgendwann später verstehen. Ich kann es bis heute nicht verstehen, also für mich nicht, vielleicht wird es irgendwann noch kommen. Und er war zu dem Zeitpunkt viel reifer, als ich heute bin.
Aber wann war dieser Zeitpunkt nach Gründung? Wann ging es?
War nach Gründung, das war dann Ende 2022, Anfang 23.
Also nach 3 Jahren ungefähr?
So, ja. Dann wollte der eine Gesellschaft da raus, dann der wollte dann damals Summe X, ich weiß nicht mehr genau, war nicht viel.
Mhm.
Und ich hatte ihn, wir waren in einer Konferenz und ich habe dann den Gesellschafter gefragt, also du möchtest jetzt, dass ich auf die Hälfte der Anteile verzichte für Summe, ich mache jetzt ein fiktives Beispiel, ne? Dass ich jetzt die auf 15% verzichte für 15.000 Euro und dass ich sie dann von dir abkaufe für 150.000.
Mhm.
Dann sagt er, ja, wir machen das alle wegen dem Geld. Ne? Dann war für mich so, da habe ich ihn die Frage nochmal gestellt, weil das war für mich so surreal, ne? So, dann hatte ich gefragt, ja, ist es jetzt so, dass jetzt die das wirtschaftliche primär geworden ist und die Brüderschaft, die du jetzt oder die wir untereinander betitelt haben, sekundär geworden? Da sagt er ja. vielleicht war dann im Moment auch wütend, ne? Dann habe ich aufgelegt, dann war ich richtig abgefuckt, dann habe ich aufgelegt. Und da war dann so der erste Keil, ne, für mich, wo ich dann gesagt habe, okay, also, was ja auch jetzt gar nicht wertend ist, weil jeder Mensch hat ja auch eine andere Wertehierarchie, ne? Ich sehe das vielleicht mit dem Geld jetzt nicht so wertetechnisch nicht so eng wie er. Mhm. Ne? Vielleicht einen anderen Bezug dazu oder in der Kindheit war irgendwas, kann ja alles sein. Aber für mich war das schon so, dass man sagt, hey, Familie, Freunde etc., ne, ist steht über dem. Mhm. Ne?
Da ist immer die Frage jetzt so von außen betrachtet, die ich mir dann immer stelle. Weil du ja gesagt hattest, für euch war das doch so klar, ne, dass die beiden rausgehen, du übernimmst. Ist also wurde das wirklich so klar kommuniziert? Ja. Oder manchmal ist es auch so, also das auch beim auf mich selber reflektierend, hinterfrage ich manchmal Dinge, die ich so für selbstverständlich sage. Ja, aber es war doch klar, dass es so und so immer besprochen war. Ich frage mich dann immer so manchmal, war das wirklich so klar besprochen? Also habe ich so klar kommuniziert? Hat die Gegenseite so klar, also Gegenseite in Anführungsstrichen, haben die so klar kommuniziert?
Ja, also ich kann auch, ich habe ein, zwei Details jetzt weggelassen, weil ich die eigentlich nicht für wichtig empfunden habe, aber jetzt, wo du sagst, einer der Gesellschaft hat extra eine Holding dafür gegründet. Mhm. Ja, und ich hatte gesagt gehabt, ich lasse ihn mit 10-20% lasse ich in der Gesellschaft. Mhm. Aber die anderen Anteile werde ich aufkaufen. Und als es dann zu diesem Kauf kam oder zu diesem Angebot, hatte ich ihn ja extra gefragt. Ich hatte ihm gesagt, ey, das war doch so besprochen, dass ich die Anteile kaufen darf und werde.
Mhm.
Und er hatte dann gesagt gehabt, ja, aber nicht für den Preis. Wir hatten das nicht für den Preis vereinbart. Wir hatten gar keinen Preis vereinbart. Ne? Mhm. Aber es war so, er hat gesagt, ich habe jetzt eine Gelegenheit, die günstig zu schießen. Für mich war das dann so, was bei mir ankam, war, also ich scheiß dann auf die Vereinbarung, die wir hatten, auf gut Deutsch gesagt. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorging, aber für mich kam halt die Botschaft an.
Mhm.
Und das war auch das, was mich dann so ein bisschen gekränkt hat, etc. Ne? Und dann sind ja im Nachhinein ja noch extrem viele Sachen passiert, wo ich, mittlerweile pflege ich keinen Groll in mir, aber ich hatte eine lange Zeit schon einen Groll und auch einen negativen Anker, wenn ich seinen Namen gehört habe, etc.
Ich erinnere mich.
Ja, hatte ich einen negativen Anker gehabt und bin auch sehr, sehr froh. Also Gott hat mich da wirklich, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ich bin extrem gläubig, aber ich glaube an Gott. Und ich bin extrem froh, dass Gott mich da getestet hat, ne, in gewissen Sachen und in gewissen Sachen auch aufgehalten hat. Ne, so einfach, ja, durch Impulse, die er mir dann genommen hat. Ne.
Ja. Lass uns vielleicht nochmal in die Zeitspanne von Gründung bis zu diesem Ereignis, über das wir gerade gesprochen haben, sprechen in den 3 Jahren, sagen wir mal, es waren grob 3 Jahre. Was waren so für dich, für euch die ersten Herausforderungen? Also, ne, ihr seid ja wahrscheinlich sehr motiviert da reingegangen und sagt, jetzt starten wir richtig durch. Das eine hatten wir ja schon gerade benannt. Dann kam Wasserschaden, das war ja noch vor Eröffnung, glaube ich,
ja,
ne? War der Wasserschaden.
Ja, richtig. Und dann kam die Verschiebung. Durch die Verschiebungen hatten wir natürlich dann wieder Liquiditätsengpässe gehabt, weil der Mietvertrag war ja datiert, ne? Also Gott sei Dank war der so ein bisschen variabel, ne? Dass man gesagt hat, nach Übergabe und spätestens 3 Monate nach Öffnung, ne? Mietzahlung. Aber uns hat Geld gefehlt und der Vorverkauf, der eigentlich nur 3 Monate ging oder geht, ging bei uns dann 5 Monate.
Mhm.
Und dadurch, dass wir wenn wir einen Vorverkauf machen, datieren wir die Verträge immer zum Beginn oder Öffnung des Studios.
Mhm.
Und da waren auch natürlich viele Mitglieder, die wir abgeschlossen haben, die dann auf einmal skeptisch wurden und gesagt haben, ich kündige. Und die hatten natürlich immer wieder einen Widerruf, solange bis der Vertrag rechtskräftig, ne?
Ja, okay.
Geworden wäre. Und das heißt, wir haben da nicht nur aufbauen können, sondern wir haben auch verloren, ne? Also
ja.
Und das zu kompensieren und dann halt auch, also gesundheitlich war das schon sehr, sehr eine Herausforderung, ne? Ich muss mir vorstellen, ich bin morgens 7 mit meiner Frau dahin. Also wirklich, meine Frau stand wie eine 1 hinter mir. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt zurückgucke und sag, okay, also das hätte ich eigentlich gar nicht zumuten dürfen. Wir sind morgens 7 waren wir im Laden, aufgemacht. Es gab Zeiten, wo meine Frau um 20 Uhr nach Hause ging. Ich hatte aber dann noch beispielsweise mit dem Klaus, mit Klaus Bauer, ne, kann ich mich ganz gut erinnern, da hatte ich dann eine Zeit, wo wir die Zahlen ausgewertet haben.
Mhm.
Das heißt, ich musste nach 20 Uhr noch bleiben oder ich da durfte, Klaus hat sich die Zeit genommen. Und hab dann nochmal die Zahlen ausgewertet. Dann war ich erst irgendwann um 23 Uhr zu Hause. Dann war ich duschen, hab kurz was gegessen, bin schlafen. Und dann bin ich 7 Uhr wieder aufgewacht. Dann ging's wieder los. Und das 5 Monate lang, ne? Also es gab für uns kein Samstag, kein Sonntag. Es ging alles komplett durch, ne? Und das macht natürlich am Anfang Spaß. Man ist motiviert, man will, man macht tun, ne? Aber irgendwann ist auch so, der Körper sagt dann, hey, ich brauche jetzt eine Auszeit, ne? Also du musst jetzt mal ein, zwei Tage ein bisschen runterkommen. Gab's aber nicht, weil wir hatten den Wasserschaden. Und ich habe gesagt, okay, ich muss ja jetzt noch mehr machen als vorher eigentlich.
Mhm.
Ja, und aber das Gute war, das war ja mein erstes großes Projekt. Und man sagt ja, wer mit Hürden lernt zu laufen, wird später einfacher haben. Und dadurch, dass ich es anders nicht kannte, also hätte ich vorher ein Projekt gemacht, wo das alles glatt gelaufen wäre, hätte ich vielleicht hier aufgegeben, weil ich eine Referenzbewertung oder einen Bezug hätte. Ne? So hatte ich das nicht und da dachte, das ist normal. Da muss man durch. Ne? So. Und ja, dann bin ich da einfach durchmarschiert. Mit meiner Frau gemeinsam.
Ja, aber hat da auch das Gründerteam noch funktioniert? Also, dass ihr zu dritt warbt, habt ihr euch da noch gegenseitig Halt gegeben und ja, Motivation?
Doch. Ja, ja. Also es war schon so, dass wir gesagt haben, der eine mehr als der andere immer, ne? Jeder hat da so ein bisschen seine Aufgaben gehabt. Ich war vor Ort. Mit dem einen hatten wir uns ein bisschen mehr immer wieder abgesprochen, beraten, gemacht, getan. Der dritte Gesellschafter in dem Fall, also ne, war dann auch beim Vorverkauf manchmal mit vor Ort und hat dann geholfen beim Aufbau etc. Ne? Also jeder hat so seinen Part gehabt. Also ich konnte auch nicht, das war auch so abgesprochen, also ich konnte jetzt nicht sagen, hey, der hat das nicht gemacht, der das nicht gemacht, der das nicht gemacht. Das war es ja gar nicht. Ne? Also es war ja von Anfang an, das wurde auch klar kommuniziert und da hat sich auch jeder gehalten. Aber eben halt nicht schriftlich. Ne? Und das ist halt das, was ich im Nachhinein sage, wo ich mir dann in den Arsch beiße und sage, hey, hätte ich doch mal, also beispielsweise, wenn wir jetzt über Loyalität sprechen, Thorsten, wo fängt bei dir Loyalität an, wo hört bei dir Loyalität auf freundschaftlich? Bist du in einer Beziehung, wo fängt bei dir Loyalität an, wo hört bei dir Loyalität auf in der Beziehung? Wir tun das ja differenzieren, ja, also was heißt denn, wenn ich sage, ich gebe mein Wort, was heißt das für dich? Wo fängt es an, wo hört es auf? Bis wohin gehst du? Wir machen ja ganz große Unterschiede darin, ja. Ich kann nicht sagen, weil ich ja sage, wenn ich ein Versprechen gebe, ist das für mich wie eine Unterschrift und ich halte mich auf jeden Fall daran, darf ich nicht davon ausgehen und sagen, der ist das, bei dem ist das auch so. Ja, und genau das waren halt die Punkte, wo wir im Nachhinein gemerkt haben, okay, diese Werte kollidieren, weil mein Wert, wenn ich sage, ich gebe ein Versprechen, geht von da bis dahin. Und seins geht von da bis dahin. Aber ist es jetzt sein Fehler? Nein, es ist mein Fehler gewesen, weil ich habe damals nicht hinterfragt, wie weit das dann für ihn geht. Ja. Und deshalb war das war für mich dann auch irgendwann im Nachhinein, wo ich gesagt habe, ja, ich habe das Wissen nicht gehabt, aber heute weiß ich's und durfte dann mit der Deals-Pyramide eben in die Vergangenheit, in Timeline und das bearbeiten für mich. Neue Perspektive aufmachen, wodurch natürlich dieser Groll verschwindet so ein bisschen, ne? Das ist für mich übrigens einer der größten, allergrößten Geschenke, die ich durch das Unternehmertum lernen durfte und auf die ich aufmerksam geworden bin. Dieses NLP, ne? Das ist diese und vor allem, also nicht dieses Milden, jemanden manipulieren oder so sukzessive Unterstellungen etc., ne? Oder dass man ja zu etwas animiert, sondern mehr dieses die Emotion zu verstehen dahinter. Ne? Weil man ist da nicht mehr so morgens, man steht auf, man ist grimmig oder sonst irgendwas, man versteht die Emotion dahinter. Bin ich mal, ich habe da so immer so ein Bild im Kopf, ich sag zu meinen Mitarbeitern, liebe Grüße an euch, egal, auf jeden Fall bin ich dann, nochmal sag ich mal was, liebe Grüße, ihr Punkt, 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 das kann ich aber hier nicht sagen, deshalb bin ich komme ins Studio, dann sehe ich, hey, die sind im Büro, ne? Dann bin ich wütend, weil ich sage, warum seid ihr hier im Büro? Ich habe euch doch schon 5-mal gesagt, 10-mal gesagt, wenn hier nichts zu tun ist, geht bitte raus auf die Fläche, kümmert euch um die Mitglieder. Ne? Machen die nicht. Also in mir kommt eine Wut auf. Ne? Und dann kam ich irgendwann ins Studio und wieder dasselbe. Ich sehe die im Büro, bei mir kommt die Wut wieder hoch. Ne? Aber diesmal habe ich es anders gemacht, bin dann in mein eigenes Büro und habe dann gedacht, okay, Ugi, warum bin ich gerade wütend? Ne? Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, Wut ist eine Manifestation von Angst. Vor was habe ich gerade Angst? Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt zwei Urängste. Einmal die Angst, nicht geliebt zu werden, einmal die Angst, nicht genug zu sein. Was trifft hier zu? Für mich war das so, ich habe Angst, nicht genug zu sein, dass wenn die Mitarbeiter das oder dieses Handeln an den Tag legen, dass ich meine Zielzahl nicht erreiche. Und wenn ich meine Zielzahl nicht erreiche, ich den Kredit nicht tilgen kann und dadurch ich gefährdet bin. Also das heißt, ich habe die Sicherheit ist dahinter. Ne? Also ich will eine gewisse Sicherheit haben, dass das passt. Und die Wut ist eigentlich nur, wie vorhin, was du gesagt hast, ist eigentlich nur ein Schutzmechanismus. Also die Angst, ne, ist ein Schutzmechanismus. Und dann gucke ich mir die Zahlen an und sage, okay, wir sind die Zahlen, die passen. Okay, also meinetwegen, also klar, sollen die trotzdem rausgehen zu den Kunden, aber die Angst geht dann weg und die Wut geht dann weg, wenn man versteht, okay, eigentlich unberechtigt, die ist da, aber von früher, ja. Weil man ist ja schon raus aus diesem Problem. Und man hat das immer noch von früher drin, das ist so einprogrammiert, ne. Und da loszulassen, finde ich, und das zu verstehen, finde ich sehr, sehr wichtig. So bin ich ja auch jetzt mitunter zu dem neuen Projekt gekommen, ne? So was wir jetzt machen.
Ja, sprechen wir gleich drüber. Ich wollte noch eine Sache sagen zu dass du gesagt hast, okay, ne, wir haben dann festgestellt, okay, waren scheinbar unterschiedliche Werte und dass man da enttäuscht war mit, ne, was ist ein Wort, Wert und Loyalität. Ich erlebe das ganz häufig auch im Franchise-Kontext, vor allem zwischen Franchise-Nehmern und Franchise-Gebern, aber auch in Gründerteams. Ganz häufig, wenn man dann sagt, man ist enttäuscht, ist das eigentlich nur, dass eine falsch gesetzte Erwartungshaltung aufgeflogen ist, ne?
Ja.
Weil niemand ist hier auf der Erde, um irgendeine Erwartung von dir zu erfüllen oder von mir zu erfüllen. Ja. Man selber ist nicht da, um eine andere Erwartung zu erfüllen. Und ganz häufig ist es, und das erlebe ich ganz oft in Franchise-Nehmer- und Franchise-Geber-Konstellationen, dass da eine unausgesprochene gegenseitige Erwartungshaltung ist, die an der Stelle aus meiner Sicht falsch gesetzt ist. Ich gehe zunehmend über, wenn ich mit Leuten spreche, die zu mir kommen und ins Franchising gehen wollen, dass ich sie konkret frage, welche Erwartung verbindest du denn damit, ins Franchising zu gehen? Und ne, dann sagen die dieses und jenes und jenes. Und dann frage ich, hast du diese Erwartung mal abgeklopft mit deinem Franchise-Geber, ob er diese Erwartung überhaupt erfüllen möchte, erfüllen kann? Ne, weil, was ich schon sagte, niemand ist da, um irgendeine Erwartung zu erfüllen. Verbindlichkeiten schon, wenn man sagt, wir vereinbaren, wir machen das so und so, dann da sollte man sich dran halten. Aber ganz oft, das ist auch in Liebesbeziehungen ganz oft so, dass man sagt, ja, aber die muss das doch jetzt machen oder der muss das doch jetzt machen, nur weil man diese Erwartungshaltung hat. Aber darum geht's nicht. Man kann ja auch nicht erwarten, geliebt zu werden oder so.
Ja, ist die eigene Wahrnehmung, ne? Wovon wir dann ausgehen und sagen, ja, ich erwarte das und enttäuscht heißt, wie du es gesagt hast, eigentlich nur...
Das Ende der Täuschung,
richtig. Richtig, ja.
Ja, also dann habt ihr ja nach einem langen Prozess, da müssen wir ja gar nicht so tief reingehen, ne, die Anteile.
Das ging richtig lang.
Also da könnte man auch ein paar witzige Anekdoten erzählen. Du hast dann 100% der Anteile übernommen.
Nicht 100%, also ja, die 100% Anteil liegen in unserer Entscheidungsmacht, aber ein Teil hält meine Holding, ein Teil hält der Erhan Dede. Erhan Dede ist wie mein leiblicher älterer Bruder.
Also du bist ja trotzdem dem Konstrukt Gründerteam jetzt oder Unternehmerteam erstmal treu geblieben, auch mit den Erfahrungen, die du da im Vorfeld gemacht hast.
Ja. Also ich bin jetzt mit dem Erhan in einer Gesellschaft.
Ja.
Erhan Dede ist eine Person, die für mich relativ früh eine tragende Rolle gespielt hat in meinem Leben. Ja, also ich war in der Studienzeit, war ich bei ihm in der Gastronomie als Barkeeper beschäftigt. War so ein bisschen nebenher was zu verdienen. Und als ich dann weggezogen bin, nach Wetter, hat er mir einen Briefumschlag gegeben, in den 15.000 Euro waren. Ne? Und hat mir quasi damit geholfen, in den Start zu gehen. So. Und das war für mich so, das hätte ich nicht machen müssen. Damals hatten wir nicht diese Beziehung zueinander. Und es hat sich einfach im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass wir in ganz, ganz vielen Sachen die gleichen Werte haben. Ne? Und das harmoniert einfach. Ne? Also es ist nicht so dieses, als Beispiel jetzt, wenn wir sagen würden, wir haben jetzt 100.000 Euro als Gewinn, Jahresüberschuss, und ich sage ihm jetzt, hey, ich brauche das jetzt in diesem Jahr, dann würde er nicht sagen, nee. Dann würde er sagen, okay, und nächstes Jahr nehme ich's. Ne? Also da gibt's nicht dieses, ich drehe jeden Cent um, ich mache das, ich mache dies. Da, weil er Geld an derselben Stelle hat wie ich, was die Wertigkeit anbelangt. Ne? Also über Geld kommt Familie, ne, kommt Freundschaft etc. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ich würde mal behaupten, ich bin ein sehr offener Mensch. Wenn irgendwas ist, spreche das an. Also ich gehe dann direkt und sage, hey, ich habe dieses Gefühl, weil du das und das und das gemacht hast, kannst du dich ja mal kurz bitte erklären, wie oder was, ne? Und er ist auch so. Ne? Das heißt, ich weiß eigentlich, wenn irgendwas sein sollte, er würde das direkt sagen und nicht irgendwie erst nach 3 Monaten zur Aussprache bringen und dann sagen, da hast du das gemacht, hast du das gemacht, hast du das gemacht, ne? Er wird dann direkt so gesagt, hey, da hast du mich gekränkt, weil du hast so und so und so gemacht. Und so kalibriert man sich ja aufeinander, ne? Weil man immer Feedback gibt. Und dann weiß ich, okay, das mag er nicht, das mag er, das, also man passt sich ja an. Und da hat er im Nachhinein natürlich auch noch eine riesengroße tragende Rolle gespielt. Er ist ja auch 50% beteiligt in unserer Holding, ne? Also meine und seine Holding, die dann Anteile hält bei diversen Seniorendiensten, ne? Und jetzt bei dem neuen Projekt natürlich auch mit involviert ist. Ne? Also für mich ist das Für mich ist das wie mein Bruder. So.
Mhm. Dann hol uns doch vielleicht mal ab, wie ist dann weitergegangen? Also MC Shape, Franchise-Nehmer, bist du nach wie vor im mhm. Fitnessbereich. Mhm. Der nächste Step war ja Seniorendienste, können wir auch sagen, Elite
Buffet. Ja, klar.
Wie kam es dazu?
Boah, also wenn ich von Anfang an jetzt anfange, wir hatten ja die Corona-Zeit gehabt. In der Corona-Zeit hatte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, klar. Und war dann da sehr viel mit dem Okan zusammen. Okan ist der Cousin von meiner Frau. Ne? Mhm. Und da wir hatten uns damals ein, zwei Mal gesehen, ne? So in Stuttgart war da mal auf einer Hochzeit, also auf meiner Hochzeit, ne?
Mhm.
Aber wir hatten keine so, nicht so eine Beziehung zueinander. Wir hatten ab und an telefoniert, wenn er mit meiner Frau gesprochen hat, etc. Aber ja, ich wusste nicht, was für ein Typ er ist und er wusste nicht, was für ein Typ ich bin, ne? So. Irgendwann kam das dann dazu, dass wir dann halt in Wetter waren, auf einer hier in der Nähe waren, ich weiß nicht mehr, irgendwo hier in NRW, auf einer Hochzeit und er hat uns eingeladen, gesagt, hey, übernachtet doch bei uns, also bei mir. Er hat alleine gewohnt. Mhm. Dann sagte ich, okay, dann übernachten wir bei ihm. Und der war am nächsten Morgen schon voll der Vogel, der war schon um 5 Uhr wach, ne? Und wir waren erst um 2 Uhr oder so zu Hause, also haben wir diszipliniert, also ich meine das positiv, ne? Also
ja.
Richtig diszipliniert, ist um 5 Uhr schon wach gewesen. Dann saß er da auf seinem Sofa, aber irgendwann bin ich wach geworden. Dann habe ich gesagt, hey, ich gehe kurz mal eine Affirmation machen. Dann war der so. Hat er so geguckt, er sagte, hey, guck mal. Dann ist er kurz weggelaufen, hat so einen Zettel gebracht. Sag, guck mal, das sind meine Affirmationen. Ich habe die extra weggeräumt. Nicht, dass sie denken, was für ein Spinner ich bin. Dann haben wir uns eigentlich relativ schnell sehr gut verstanden. Dann haben wir ewig lang über Bücher gesprochen. Und dann bin ich zurück. Ja, und dann, als ich dann hier im Wetter war tatsächlich, hatten wir dann mehr Zeit miteinander. Und er hatte, oder die Mama hatte das schon gegründet, hat das ehrenamtlich gemacht, so mit Nachbarschaftshilfe etc. Und hat das erfolgreich geführt. Dann hat Okan halt irgendwann das Ganze übernommen und hat dann das Ganze Bochum, Herne, Gelsenkirchen unter Eigenregie geführt. Und dann kam ich halt irgendwann dazu und wir haben uns wieder ein bisschen ausgetauscht, gemacht, getan.
Mhm.
Und dann glaube ich, ich weiß nicht mehr, 2020 oder 2021 kam dann Eli die Fee Franchise. Und dann gab es damals Davis, das erste Franchise-Nehmer in Dortmund, liebe Grüße, und die Esther in Hagen. Und als drittes hatte ich gesagt, komm, jetzt mache ich was mit meiner Frau. Mhm. Und die hatten das damals aus Eigenkapital immer gemacht. Und ich hätte gesagt gehabt, ja, Thorsten hat doch damals mein Fitnessstudio finanziert, also mit dem Businessplan, der macht das bestimmt mit Elite Fee auch. Dann hat sie dich angerufen. Ja, so, und dann sind wir bei Eli gelandet, ne? Also, jetzt machst du heute immer noch die Finanzierungen.
Absolut. Viel mehr Tobi macht sie jetzt mittlerweile.
Genau. Ja, und
wie viel Standorten bist du jetzt beteiligt mit deiner Holding?
Von LDF?
Ja.
Von an 6.
An 6.
Ja.
Auch ja. Im Zeitraum von 3 Jahren? 2 Jahren? 2 Jahren irgendwie so. Roundabout, ne?
Also erstes war ja AV Seniorendienst. Die haben wir gegründet vor 3 Jahren circa. Also genau.
Mhm. Genau. Und was ist da deine Motivation? Also was treibt dich da an zu sagen, hey, ich habe total Bock, neben meinem Fitnessstudio noch bei LDF reinzugehen, dann auch nicht nur einen Standort zu machen, sondern jetzt schon an 6 und es wird ja, dabei wird es ja auch nicht bleiben, gehe ich mal von aus.
Ja, also auf jeden Fall, wenn da die richtigen Gründe da sind, dann auf jeden Fall. Was war meine Motivation? Da wollte ich vorhin darauf hinaus, das hat was mit dem Franchising zu tun.
Mhm.
Was jetzt kommt, das neue Projekt. Aber gerade was ich gesagt hatte, so eine Timeline, man geht zurück und guckt etc. Ne? Was war meine Motivation überhaupt, so viel Gas zu geben? Dann habe ich irgendwann angefangen zu hinterfragen, warum habe ich das gemacht? Bin ich zufrieden mit dem, was ich gerade mache? Und die Antwort war nein, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich gerade mache. Ja, ich habe keine Lust, von 8 Uhr bis 9 Uhr zu arbeiten und irgendwelche E-Mails zu beantworten und zu machen und zu tun. Das bin ich. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich habe so einen Fetisch für die Juristerei. Dann sagte ich, ja, ich gründe eine eigene Kanzlei und stelle einen Rechtsanwalt ein und mache mit dem gemeinsam das Ganze, ne? Mhm. So, und mache dann meine eigenen Firmen quasi. Und wenn dann 1, 2 andere Leute noch mit dazu wollen, dann sollen die dazukommen. Da habe ich gedacht, okay, ist das was für mich? Wenn ich in 2 Jahren zurückgucke, wäre ich dann glücklich? Da war die Antwort auch wieder nein, weil ich bin das Produkt. Oder der Rechtsanwalt ist dann das Produkt. Das will ich ja nicht. Ich will ja in Unternehmertum bleiben.
Mhm.
Und will ja auch Zeit für meine Kinder haben. Und dann dachte ich, okay, warum habe ich das getan, was ich getan habe? Was hat mich aushalten lassen? Bin ich in der Position noch nicht glücklich bin? Warum habe ich das gemacht? Für mich war das wieder zum Ursprung. Wir haben das Haus verloren. Wir waren mit der ganzen Familie an einem Ort, ne? Und ich habe gesagt, wenn ich das da rausschaffe, ne, also wenn ich das rausschaffe, ich bin ja den Weg gegangen. ich weiß ja, wie der Weg, wo man laufen muss, ne, so. Mhm. Dann möchte ich die anderen nachziehen, wenn die wollen, ne, vorausgesetzt, wie die wollen. Und ich habe das dann so lange gemacht, bis ich dann gesagt habe, ey, mein Bruder, mein Schwager, meine Tante, meine Schwester sind selbstständig. Und für mich war dann auch wirklich, ich habe das gar nicht so wirklich im Bewusstsein gehabt, als die dann wirklich alle an den Start gegangen sind, war ich voll so, oh, so, ne, also so richtig so Last von den Schultern. Die sind so.
Alle bei Eli de Fee, ne?
Ja, genau. Ja. Dann war ich richtig so, okay, die sind jetzt alle selbstständig, jetzt müssen die eigentlich nur noch das machen. Die haben ja das Rezept, jetzt müssen die nur noch das machen, was auf dem Rezept steht. Ne? Mhm. Und dann läuft der Hase. Und dann habe ich gefragt, okay, was mache ich? Dann bin ich eine Woche lang zu Hause geblieben. Ich bin nirgends gegangen. Also ich bin jetzt in keine einzige Firma gegangen, bin zu Hause geblieben, bin draußen spazieren, Sport etc. Ja, aber jetzt nicht irgendwie ins Büro. Mhm. Und habe dann gesagt, ich muss für mich jetzt rausfinden, ne? Also was möchte ich wirklich? Was ist meine Motivation dahinter? Was möchte ich machen? Und für mich war immer diese Motivation, und das habe ich irgendwie, das weiß ich noch nicht, woher das kommt, aber ich habe das irgendwie, ich mag es zu helfen. Mhm. Das war auch das mit meinen Geschwistern zu helfen, ne? In die Selbstständigkeit zu kommen. Ich habe ja auch andere Leute mit, die jetzt nicht meine Geschwister sind, ne? Iserlohn, ne? Mike und Salva sind jetzt nicht irgendwie, ist nicht Familie, aber sind jetzt mittlerweile wie Familie.
Mhm.
Die sind ja auch jetzt selbstständig, ne? Oder die in Stuttgart. So, und das war für mich so, ey, ich kann helfen, weil ich den Weg schon gegangen bin, den eigentlich derjenige gehen will, und ich hätte mir früher auch einen gewünscht, der mir die Hand so gegeben hätte, mhm, ja, so, und geholfen hätte. Und es gibt ja sowas wie, oder wir haben ja letztens darüber gesprochen, glaubst du an Gesetz der Anziehung? Ich glaube nicht so an Gesetz der Anziehung, ich glaube eher daran, dass wir das alles immer erleben, nur unser Fokus anders gerichtet ist, ja, oder ausgerichtet ist, dass wir das wahrnehmen oder nicht. Du kennst das, du liest ein Buch, dann sagst du, Alter, das ist für mich geschrieben, genau das, was ich eigentlich wollte, so, ne? Aber weil dein Fokus ja darauf ausgelegt ist. Ja, dann hat mich irgendwann, wir hatten so durch Tür und Angel gesprochen, dann hatte Okan gesagt, hey, lass uns mal ein Meeting machen, Freitag, weiß ich nicht mehr, 15 Uhr oder so. Er hatte 3 Stunden angepeilt, dann dachte ich, alle 3 Stunden, was will der 3 Stunden mit mir, so, ne? Dann haben wir gesprochen, haben wir gemacht, getan, und dann haben wir gesagt, wir machen ein neues Projekt, wir machen ein Franchising im Bereich der Krankenbeförderung. Der große Bruder Osanabe, der macht das schon seit 2017.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ich überlege mir das Ganze so, ne? Aber ich hatte da relativ schnell ein sehr gutes Gefühl in diesem Gespräch schon, weil er hat gesagt, hey, ich möchte mich gar nicht beteiligen, ich möchte meinem Bruder einfach helfen. Du hast mir damals geholfen, ne? Und ich möchte jetzt einfach dir helfen, und ich möchte meinem Bruder auch helfen, Osan, ne? So, deshalb mach dir das, ich möchte gar nichts, ne? So. Und hat uns auch alle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Gesagt, hey, hier, ihr habt ja Marketing-Team, IT-Team etc., ne, so. Also sehr, sehr, unter uns die Arme gegriffen, ne, und hat gesagt, ich helfe euch da dabei. Und für mich war dann dieser Gedanke, ey, ich kann durch das Franchising wieder Menschen helfen. Ja, also ich möchte jetzt nicht so ein Franchise-System aufziehen wie, ja, ich krieg da Kickback, ich krieg da ein Kickback und mach das und das und das. Ich nehme eine Franchise-Gebühr oder wir nehmen eine Franchise-Gebühr. Und darin ist dann alles enthalten. Es gibt keine Kickbacks. Mhm. Es muss fair sein. Ich will das so gestalten, dass die Franchise-Nehmer zu jeder Zeit, wenn man die fragen würde, in 5 Jahren, 6 Jahren, würdest du da nochmal reingehen, dass sie das mit Ja beantworten. Ne? Und nicht irgendwie sagen, ja, nach 3 Jahren weißt du alles und dann kannst du eigentlich alles selber machen und die ziehen dich nur ab und so. Das will ich nicht. Ich will, dass so ein familiäres, ne, Miteinander und dass es transparent ist. Es wird vereinbart, es gibt keine Kickbacks. Wenn wir Konditionen haben, geben wir die Konditionen 1:1 weiter. Wir haben eine einzige Franchise-Gebühr und das war's. So.
Mhm.
Genau, das war ich auch gerade so ein bisschen hellhörig, als du gesagt hast, oft die Dispute zwischen, oder was erwartet man, ne? Hast das schon mal abgeklopft. Muss ich mir auf jeden Fall nachher aufschreiben.
Ja, halte ich wirklich tatsächlich für ganz wichtig. Also beidseitig auch, was Franchise-Geber von Franchise-Nehmern erwarten. Ich würde gerne nochmal auf deine Motivation, du hast gerade selber gesagt, du hilfst einfach Menschen gerne.
Richtig.
Das klingt ja immer erstmal sehr gut, kann aber in der Psychologie, sagt man ja, auch problematisch werden. Also wenn man dieses Helfersyndrom hat, ist dir das irgendwann mal auf die Füße gefallen?
Ich glaube nicht, also bisher nicht, weil ich sag dann, ich habe mich bewusst dazu entschieden, wenn das passiert, dann passiert das für mich eine Erfahrung.
Ja.
Bisher ist das nicht passiert. Ich mache das ja auch nicht mit jedem, ne, so dass ich sage, da kommt jemand, der sagt jetzt, wenn ich sehe, der ist noch nicht bereit dafür, ne, dann kann ich ja nicht sagen, ja komm, wir machen jetzt ein Projekt zusammen. Und dann muss er dann schon, der muss nicht fertig sein, aber der muss wollen. Der muss in diesen, ne, so. Bisher hatte ich das nicht gehabt und ich glaube, ich weiß auch zu den richtigen Stellen auch dann Nein zu sagen. Ne? Und also ich bin jetzt nicht so einer, falls ich das rübergebracht habe, wenn einer kommt und sagt, ja, hier, ich brauche 10.000 Euro, dann, ja, ich mag es zu helfen, hier hast du 10.000 Euro, also so einer bin ich jetzt nicht. Ne? Es hat bei mir auch mit dem Bedürfnis was zu tun. Erstens möchte ich wachsen, ne, und das kann ich wachsen mit denen gemeinsam. Und ich möchte eine Zugehörigkeit, also ich möchte mit den Leuten gemeinsam wachsen. Für mich ist immer so, das hatte ich letztens im Okan gesagt, ich habe so ein Bild, so eine Vision, so eine Sache, hey, alle gemeinsam mit unserer Familie, seiner Familie, mit den Leuten, die wir wollen, einmal gemeinsam auf die Malediven fliegen, alle gemeinsam. Ne? Und dann am Esstisch, wir waren ja zweimal auf den Malediven und dann am Esstisch, da gibt es so einen riesen Tisch, da wo wir waren jetzt, ne? Da sitzt die ganze Familie. Ne? Also das ist für mich so, dieses Zusammen dahingehen, ne? Das Zusammen erleben. Alleine ist schön, aber zusammen ist schöner.
Ja, ich habe das auch bewusst gefragt, weil ich habe auch dieses Bedürfnis, helfen zu wollen. Also es ist ja obviously meistens als Berater, dass da auch ganz viel drinne steckt. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich manchmal merke, ich stelle die Bedürfnisse von anderen über meine eigenen Bedürfnisse. Und das ist dann der Moment, wo es problematisch werden kann. Also für mich selber dann jetzt.
Ja. Okay, das habe ich jetzt Gott sei Dank nicht. Dann hast du oft einen Teilekonflikt, ne? Dann sagst du, eigentlich will ich das, aber der will das und dann bist du so im Konflikt mit dir selber. Das habe ich tatsächlich nicht, Gott sei Dank. Ich bin dann so, dass, wenn ich sage, hey, das geht gerade nicht, dann geht's, vorhin hat mir einer geschrieben, hat gesagt, hey, ich habe hier ein Problem mit einer Firma. Kannst du mal da drüber lesen? Ja, kann ich machen, nachher, wenn ich Zeit habe. Jetzt bin ich unterwegs zum Podcast. Also kann ich nicht, ne? Also da tue ich dann schon gucken, dass ich das differenziere. Ja,
Bist du ein Mensch, der dir so Ziele setzt? Also oder habt ihr euch Ziele gesetzt? Sagt, nee, wir wollen jetzt in den nächsten 5 Jahren, keine Ahnung, 50 Franchise-Nehmer haben oder was auch immer?
Ja, also ich bin so, ich sag nicht, dass das der richtige Weg ist. Es gibt bestimmt nur mehrere Wege. Für mich ist das so, dass ich bin ein extrem strukturierter Mensch. Ich brauche die Struktur, ne, um einfach auch meinen Erfolg oder das, wo ich hingehe, planbar zu machen. Ich habe zum Beispiel eine 7-Jahres-Planung, privat wie auch geschäftlich. Die 7-Jahres-Planung breche ich runter aufs Jahr. Vom Jahr.
Warum 7 Jahre?
7-Jahre-Planung, weil ich das dieses Projekt auf 7 Jahre ausgelegt hatte.
Okay.
Weil damals die Finanzierung bei uns so lange, also 6 Jahre ging, aber 7 Jahre mit dem Jahr des Gewinns. Ne? So habe ich gerechnet.
Nee, ich hatte jetzt gefragt, es gibt dieses Lebenszyklus-Phasen-Modell, wo man sagt, alle 7 Jahre kommt man in einen neuen Lebenszyklus rein. Ich dachte, das wäre da vielleicht dran angelehnt.
Nee, das ging ja um das MC-Shape. Wir hatten das ja so geplant gehabt, damals mit 8 Jahre, 2 Jahre tilgungsfrei, 6 Jahre mit, also 6 Jahre Tilgung. Und ich dachte, okay, wenn der Kredit durch ist, im 7. Jahr macht man ja dann. Ne?
Okay.
So. Genau, dann plant, aber ich habe das auf alle Unternehmen jetzt so einfach umgemünzt, ne? So. Und ich gesagt, okay, vom 7 Jahre aufs Jahr, vom Jahr auf das Quartal, vom Quartal auf den Monat, vom Monat auf die Woche, vom Woche auf den Tag. Das heißt, ich stelle mir jeden Morgen die Fragen, sage ich, okay, welche Aufgaben muss ich heute erfüllen und habe dann auch die Zielzahlen, wie das Whiteboard, das kennst du ja, ne, wo man die Ziele auf den Tag runterbricht, dass man weiß, okay, ich habe das Ziel heute erreicht. Dann gibt's sonntags bei mir immer so eine Wochenreflexion, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was muss ich verbessern und auch mit Feedback mit den Leitenden, also den Führungskräften, ne, was können wir besser machen, was nicht. Dann, wenn wir das Ziel erreicht haben, alles cool. Wenn wir das Ziel nicht erreicht haben, dann wird natürlich die Differenz auf die Folgewoche umgemünzt. Ne? Dann muss man die Zahlen anpassen, sodass wir halt gewährleisten können, dass wir die Zahlen erreichen. Wobei ich jetzt nicht mehr so mit, früher war das ja immer so, oder so hat es angefangen mit MC Shape, da war es ja die Mitgliederzahlen. Jetzt interessiert mich ja nicht mehr mit den Mitgliederzahlen, sondern was steckt dahinter für eine Wertigkeit, also was für ein Umsatz steckt dahinter. Und wenn ich den Umsatz anders machen kann, mache ich den anders. Ne? Also wir haben jetzt beispielsweise im MC Shape das Ganze so gehandhabt. Wir haben ja diese Lifetime-Member, so da zahlst du einmalig diese 2.500 Euro, dann bist du für immer Mitglied. Und wir haben dann die Erfahrung gemacht, dass es halt in NRW so ist, dass die Kaufkraft nicht so gegeben ist wie in Baden-Württemberg oder in Bayern. Und hatten halt nur vereinzelt solche Lifetime-Member verkauft. Also hatten wir dann die Problematik, ja, okay, wir können das Produkt verkaufen, aber wir haben die Kaufkraft nicht, also brauchen wir eine Lösung. Ja, also, dass man das einfacher zugänglich machen kann für unsere Kunden. Wir hatten uns mit der Führungskraft zusammengesetzt und hatten gesagt, okay, was können wir machen? Das haben wir in der Homepage gebaut, wo man die Lifetime-Member abschließen kann und in Raten dann zahlen kann, also über PayPal und über Klarna. Wir bekommen das Geld sofort ausgekehrt, ne, und die zahlen das dann dem Dienstleister zurück, ne. So, und dann können das auch selber, ne, wie viele Monaten das zurückzahlen möchten, etc. Ja, und dann haben wir jetzt innerhalb, ich weiß nicht, wir haben jetzt erst angefangen, letzten Monat am 16., glaube ich, hatten wir angefangen, 9 Stück haben wir jetzt verkauft.
Ne. Okay. Also,
genau. Ja.
Yes. Wie heißt das neue Franchise-System?
Eli Krankenbeförderung Franchise GmbH.
Nice.
Ja.
Gut. Lizenzen gibt's ab jetzt? Im Handel?
Nur heute.
Nur heute.
Nur wer heute schreibt.
Mit dem Code Unternehmer James Ashman 50.
Tatsächlich noch nicht. Also wir machen erstmal ein Pilotprojekt.
Mhm.
Wir haben ja das, ja, von Osanabe das Projekt, das seit 2017 läuft. Wir wollen aber nochmal einen dazu nehmen. Und dann gibt's, glaube ich, offiziell ab dem 1.1. starten wir dann offiziell.
Cool.
Ja.
Mit Blick auf die Uhr, ich weiß ja, dass du auch wieder losmachst. Es gibt noch zwei Kategorien im Podcast, die würde ich jetzt gerne mit dir machen.
Gerne.
Eine ist Freestyle.
Mhm.
Hier geht's drum, einfach nur, ich knall dir was an den Kopf, du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt.
Okay.
Was verbindest du ganz konkret mit unternehmerischer Freiheit?
Ich verbinde mit Freiheit auf jeden Fall und Selbstverwirklichung.
Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Gründender mitbringen sollte und vielleicht dann auch wechselnd, wenn man unternehmerisch selbstständig ist?
Disziplin. In beiden.
Also in beiden?
Ja.
Vertrittst du die These, dass man als gründender Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Gehört dazu. Aber ich glaube, wenn man die Disziplin hat, wenn es dann Rückschläge gibt und die Disziplin hat, dann wird man das aufarbeiten und kompensieren.
Was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht?
Was habe ich zuletzt zum ersten Mal gemacht? Bewusst Zeit mit meinen Kindern verbracht.
Na geil.
Ja. Also bewusst, ne? Also ja. Zeit habe ich verbracht, aber bewusst wirklich, dass man sagt, man fühlt auch mal in sich rein. Was fühle ich gerade? Was passiert gerade? Ich habe jetzt ja auch erst einen ganz frischen Sohn bekommen. Ich hatte damals bei meiner Tochter das große Glück gehabt, dass ich sie bekommen habe. Ne?
Mhm.
Aber in einer schweren Zeit, in dieser Corona-Zeit, wo wir hatten, ne? Und dann ging es gerade wieder los. Und jetzt durfte ich bewusst, also wirklich in mich hineinfühlen und sagen, hey, was gibt es mir? Was macht das gerade mit mir? Was macht das mit dem Kind? Ne? Und bewusst auch beobachten. Man sieht das Kind, du machst das Licht an, das Kind macht die Augen zu, macht die Hände hoch. Es lernt gerade zum ersten Mal das Licht kennen. Sieht zum ersten Mal, hey, ne, wie reagiert ein Kind bei Licht? Vernetzt das jetzt erst zum ersten Mal so. Wenn Licht angeht, dann ist hell, macht Augen zu. Was wir für selbstverständlich eigentlich sehen, ne? Für mich aber so, jeder Mensch kommt mit einer leeren Festplatte auf die Welt und irgendwann wird die bespielt und das Spielen hat angefangen und das bewusst wahrzunehmen, wie das Kind die Festplatte bespielt und lernt, das ist schon was sehr, sehr, finde ich, sehr, sehr Schönes.
Ja, versuchst du da einzubinden, jetzt, ich sag mal, in die Erziehung, was du für dich so die letzten Jahre gelernt hast im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung?
Jetzt noch nicht. Ich glaube, das sind noch Kinder, die sollten noch Kinder sein, sollten ihre eigene Erfahrung sammeln. Und dann ist für mich nur eins wichtig, das hatte ich mit meiner Frau letztens gehabt. Was wäre, wenn jetzt deine Tochter kommen würde und sagen würde, Papa, ich bin jetzt keiner, der das befürwortet, aber Papa, ich habe eine Freundin. Und wir sagen, okay, ist trotzdem mein Kind. Ne?
Mhm.
Dann ist das so. Ne? Hauptsache, das Kind ist glücklich. Also das Kind kann machen und tun, was es will, solange es glücklich ist. Wenn die dann, ich merke, die haben die Motivation dahingehend, werde ich sie natürlich unterstützen. Aber für mich ist das Wichtigste, das Leben sollte ja gelebt werden und nicht nach meinen Vorstellungen, sondern nach den Vorstellungen des Kindes.
Ja.
Ne? Es ist ja kein irgendwie, ist ja nicht irgendwie so ein Bot, wo ich programmiere oder sage, hey, machst das jetzt, machst das. Soll das machen, was sie möchte und dabei unterstütze ich die Kinder.
Ja, ich hab das festgestellt, meine Tochter ist jetzt in der 2. Klasse und ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das nervt, aber doch, es nervt mich, glaube ich, auch ein bisschen. Also nicht, dass sie in der 2. Klasse ist, wie da schon so diese, in Anführungsstrichen, Leistungsgesellschaft ist. Also welch hoher Wert darauf gelegt wird, auf Noten und so weiter und gute Ergebnisse zu erzielen. Und ich sag mal, vernünftig zu sein und angepasst zu sein. Ich finde das echt krass. Also ich habe mich da, noch vor 2 Jahren hätte ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Aber dadurch, dass ich in einer gewissen, ich sag mal jetzt mal Bubble unterwegs bin und mich damit beschäftige, ist das echt schon krass, wie unsere Gesellschaft uns Menschen zu vernünftigen Abarbeitern, sage ich mal.
Programmiert,
formt, wie auch immer. Und ich hatte das Bild gerade wieder, ich wollte da jetzt eigentlich gar nicht drüber sprechen, nur weil du gerade das auch mit deinen Kindern und wie sie das Licht entdecken und wie sie halt einfach im Jetzt sind. Ne? Die sind ja absolut jetzt im Moment. Komplett egolos, komplett verstandlos, die machen halt einfach. Und das ist an sich so eine schöne Zeit. Und irgendwann, du hast ja selber gesagt, ne, Festplatte, kommt irgendwas drauf. Und irgendwann kommt Erziehung und so weiter ins Spiel. Und dann pläut man ganz häufig den Kindern ein, also jetzt nicht nur wir als Eltern, ganz, ganz vielen, leiste was, haste was, bist du was. Also sie werden drauf programmiert, du musst erst etwas leisten, um geliebt zu werden. Du musst erst etwas tun. Und da, wo du jetzt bist, ist es eigentlich nicht okay. Und es gibt so ein Beispiel, was Dieter Lange auch ganz, ganz häufig benutzt, wenn man mal Kinder beobachtet, wie sie spielen. Oder wenn du mit deinen Kindern anfängst, du willst jetzt irgendwie einen Weg zurücklegen, was weiß ich, 500 Meter, da brauchst du ja mit einem jungen Kind gefühlt 5 Stunden, weil es an jedem Strohhalm jeden Schmetterling beobachtet. Hier, guck mal da und oh, wie grün und der Himmel. Und man zerrt immer so rum, weil man irgendwie dahin will und wir wollen aber noch zu Oma Erna und guck mal, wenn der da wollen wir doch ein Eis essen. Und man signalisiert da dem Kind schon immer, jetzt hier im Moment, wo du bist, ist es eigentlich nicht okay.
Richtig.
Aber wenn man erstmal da ist, dann ist es cool. Mhm. Und das führt auch dazu, dass man immer so Ziele-Junkies wird und immer Etappen erreichen möchte und damit verbindet, wenn ich da erstmal bin, dann ist es cool, um dann festzustellen, nee, hier ist auch noch gar nicht so cool. Und dann geht es immer weiter.
Ich hatte das letztes für mich, wenn man als Kind ist man ja, du bist im Kindergarten, du turnst rum, du machst, ne, du tust, du spielst mit Kindern, ne, die kommen unter sich ja schon relativ gut zurecht. Dann kommst du in die Schule und in der Schule versucht man dich dann in eine Norm zu pressen. Ja. Und es gibt Kinder, bei denen funktioniert das und dann gibt es Kinder, wie bei mir beispielsweise, die rebellieren dann. Und dann heißt es, das Kind hat ADHS. Mhm. Ne? Das passt nicht in die Norm. Also in die Norm heißt einfach Querschnitt der Gesellschaft. Das wird aber immer für negativ dargestellt. Aber vielleicht ist es ja auch was Positives. Es kann ja auch oben herausgehen, ne? Nicht nur im Mund heraus.
Ja.
Ne? Und dann wird das Kind versucht mit Ritalin, ja, was ja eigentlich nur ein naher Verwandter von Amphetamin ist, ne, so, ruhig zu stellen, damit das Kind in die Norm passt. Ja, und das ist für mich so etwas, wo ich sage, wer gibt denn die Normalität vor? Ja, ein Kind, was hier in Deutschland vielleicht als Autist gilt, gilt in der Türkei vielleicht nach deren Normwerten als Spätentwickler.
Mhm.
Und entwickelt sich vielleicht auch spät, ne? Also immer nach welcher Wahrnehmung. Deshalb für mich ist es auch sehr, sehr wirklich, ich habe Angst, wenn ich daran denke. Ich bin ja selber vom Beruf her Lehrer. Wenn ich mein Kind in die Schule schicke, je nachdem in welche Schule ich sie schicke, oder ihn schicke dann, welcher Lehrer versucht nach welcher Wahrnehmung dem Kind das Richtige beizubringen? Und dann haben wir auch noch das große Problem, dass man ja nicht nur einen Lehrer hat. Das heißt, man muss sich auf den Lehrer anpassen, auf den Lehrer, auf den Lehrer. Man muss immer versuchen, dem Lehrer recht zu machen, ne, damit es in seiner Wahrnehmung für gut ist. Ne? Also dass es für gut bewertet wird.
Mhm.
So. Und das ist für mich so ein, wo ich sage, das Schulsystem ist sehr, sehr veraltet. Da müsste eigentlich mal sehr, sehr schnell was Neues her. Da kennst du wahrscheinlich das Bild, wo ganz viele Tiere da sind. Da sagen die, wir klettern jetzt auf den Baum. Ne? Dann klettert jeder auf den Baum. Der Fisch, der kann nicht auf den Baum klettern. Mhm. Dann sagen sie, ja, du Note 6, du kannst nicht. Ja, dann gehen sie schwimmen, dann hat er aber die 1. Also, ne, weil man muss ja in seinem Terror, wo man auch Lust hat, wo man, ne, wo man Spaß hat zu lernen, zu wachsen, wo man auch vielleicht gewisse Talente hat, in diesem Bereich eigentlich die Kinder fördern. So machen es Leute in Japan beispielsweise. Ne? Also da wird ja nicht gesagt, jeder muss das Gleiche so und so und so. Es gibt eine Grund, ne, so eine Grundausbildung, ja. Aber dann tut man ja sich auf die Kinder spezialisieren. Ne? Also sagt, hey, der hat diese Fähigkeit, er geht dahin, er geht dahin, er geht dahin. Haben wir in Deutschland jetzt nicht so.
Ja. Ich beobachte mich selber dabei, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin und auch auf die Frage hin, ne, was habe ich zuletzt zum ersten Mal und auch bewusst gemacht, mir handyfreie Zeit zu nehmen, wenn meine Tochter da ist. Und ihr auch die Zeit zu geben, weil das ist natürlich nicht immer so einfach, ne? Das würde jetzt so klingen, als würde ich das immer alles so perfekt umsetzen. Gelingt mir natürlich auch nicht. Aber ich versuche, mich immer bewusst drauf zu konditionieren, nicht so rumzuzerren. Und wenn sie, als ich jetzt mit ihr im Urlaub war und sie Lust gefunden hat, hier dieses Steineflitschen zu üben, dass wir da halt auch eine Stunde einfach an der See stehen und sie das halt die ganze Zeit durchprobiert. Uns oder mir jetzt fehlt ja dann ganz oft irgendwie die Zeit dazu. Aber was ich feststelle, wenn ich mich darauf einlasse, wie wertvoll die Zeit auch für mich selber ist.
Ja.
Einfach nur da zu sitzen und eine Stunde lang zuzugucken, wie meine Tochter in dem Fall Steine ins Wasser wirft. Also das gibt mir selber auch so viel Kraft und Energie.
Ja. Wenn man das bewusst macht, ne? Und nicht halt irgendwie, mach mal du da, ich bin da telefonieren.
Ja, das genau. Hätte ich vor einem halben Jahr, wäre ich so gewesen. Mhm. Bin ich mit Sicherheit so auch nochmal ab und zu. Aber ich stelle schon fest, oh krass, nee, ich will wieder im Moment sein, will mir das einfach nur angucken, ohne am Handy zu datteln.
Du hast ganz zu Beginn gesagt, dass ich eine Riesenentwicklung gemacht habe seit 2019 bis jetzt. Ja. Mhm. Bei dir kam ja diese Entwicklung auch, also hat hier letztens mit mir geschrieben. Was war bei dir so dieser Tipping Point, warum das bei dir so kam?
Der Tipping Point, habe ich schon ganz oft drüber gesprochen, war an sich diese toxische Beziehung, in der ich drinne war. Und der auslösende Punkt war letztendlich, dass ich mich gefragt habe, warum bin ich in dieser Beziehung? Es hat relativ lange gedauert, bis diese Frage, ne, geht ja ganz oft, ich weiß nicht, ob das bei NLP auch so ist, geht ja immer darum, die richtigen Fragen zu stellen und auch sich selber die richtigen Fragen zu stellen. Weil ganz am Anfang war die Frage von mir, wie kann ich es noch länger an dieser Beziehung aushalten, bis die sich endlich zum Guten wendet?
Mhm.
Und ich bin dann davon weg und habe mir einfach die Frage gestellt, okay, warum bin ich eigentlich in dieser Beziehung? Und da hat dann ganz viel angefangen zu reflektieren, okay, ich erfülle Erwartungen, ich will gefallen, ich muss was leisten, um geliebt zu werden, ich muss aushalten und so weiter und so fort.
Krass.
Und da hat das alles mit angefangen. Und ein Stück weiter hat es noch damit angefangen, dass ich aus der Selbstständigkeit mit der Gastronomie, also meinen letzten Immergrün-Standort, verkauft habe. Und ich dann angefangen habe, auf Fuck-Up-Nights darüber zu erzählen, warum etwas so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also jetzt auch gerade diese Immergrün-Thematik bei mir. Und auch da schon reflektiert habe, okay, warum habe ich auch da wiederum so lange durchgehalten? Ich habe dann irgendwann Parallelen entdeckt. Weil ich habe für mich immer diesen Glaubenssatz gehabt, im unternehmerischen Kontext bin ich total gut und im persönlichen nicht. Und an sich ist das ja paradox, weil ich bin ein und der gleiche Mensch. Aber es war dann schon so, dass ich im unternehmerischen Kontext früher klarer kommuniziert habe, was ich möchte. Und im persönlichen immer noch hinterherhing und gesagt habe, okay, ich muss gefallen, um geliebt zu werden. Dann passe ich mich an, versuche die Erwartung von, in dem Fall der anderen oder den anderen zu erfüllen.
Und wie hast du das gemacht? Also es ist ja sehr spannend. Du hast es jetzt erkannt. Das ist immer so der erste Weg, ne? Aber dann auch das anzuwenden und zu sagen, okay, ich merke das jetzt immer, wenn ich das dieses Verhaltensmuster reinrutsche, dass ich das nicht mehr machen muss. Wie hast du das gemacht? Also
Das ist immer eine gute Frage, wie ich das gemacht habe. Also ich glaube, das Entscheidende ist immer erstmal das Bewusstsein zu entwickeln und dann aufzulösen. Das ging durch Gespräche mit vielen Menschen. Ich bin ja während dieser toxischen Beziehung zum Therapeuten gegangen, aber zu ihm bin ich gegangen. Zeig mir bitte, wie ich länger durchhalten kann. Bücher lesen, Veranstaltungen besuchen, mit mir selber sprechen, raus in die Natur gehen, in die Stille gehen und wirklich erstmal das Bewusstsein, dann die Haltung zu entwickeln. Es kann ganz anders sein, so ist nicht das Leben. Ne? Man muss nichts leisten, um geliebt zu werden. Es ist schon alles in dir drinne. Ne? Man muss es nur die Zwiebel schälen, wie man ja so schön sagt, um da wieder ranzukommen und dieses Urvertrauen, diese Gelassenheit zu haben. Und ich habe auch gerade wieder eine Phase, wo ich denke, boah, ist irgendwie alles nervig und so weiter. Und da merke ich gerade wieder, wie anstrengend das auch sein kann, wieder in diesen Zustand zu kommen. Nee, es ist genauso richtig, wie es ist. Das ist ja, also für mich war eine der bahnbrechendsten Erkenntnisse ist, Glück ist eigentlich nur, also Lebensglück oder Seelenfrieden, wie du es immer sagen willst, ist einfach nur das zu akzeptieren, was ist. Das meint nicht nur die Ereignisse zu akzeptieren, wie sie sind, sondern auch sich selber zu akzeptieren, wie man ist. Wenn man jetzt vielleicht gerade nicht mal die Kraft hat, ich hadere manchmal sehr mit dem Disziplin, wie diszipliniert muss ich jetzt wirklich sein und ist es okay, wenn ich jetzt mal, ich habe ja dieses 10.000 Schritte, da waren es 15.000 Schritte und habe dann irgendwann festgestellt, das, was mir am Anfang total gut getan hat, ich habe auch immer gesagt, ein Gamechanger für mich ist in die Natur zu gehen, aber es wurde fast wie so eine Sucht dann. Mhm. Das war so eine, ja, ich muss jetzt aber auf meine Schritte kommen und das hat mich ja wieder total unfrei gemacht einfach, um dann auch für sich, und das ist ja wieder zu akzeptieren auf die Situation, okay, heute schaffe ich es halt nicht, 10.000 Schritte zu laufen. Mhm. Laufe ich morgen vielleicht mehr? Mhm. Und wenn nicht, auch nicht. Aber es ist jetzt völlig okay, dass ich das nicht mache.
Ja, definitiv, ja.
Und für mich ist diese Akzeptanz und für mich immer wieder zu akzeptieren, hey, ist jetzt auch okay, jetzt bin ich halt schlecht drauf, gut. Mhm. Gönne ich mir. Mhm. Aber morgen ist auch wieder ein guter Tag.
Aber ja. ist auch wieder Ansichtssache, ne? Warum man schlecht dann ist, ne? Wo schlecht drauf ist.
Ja, natürlich ist Ansicht, ja. Immer. Ja. Ne? Von sich ist ja nur ich bewerte richtig, das ja genau. So. Und Lars Amen sagt auch immer, ne, ein schlechter Tag ist noch kein schlechtes Leben.
Richtig. Ich habe für mich tatsächlich das so gemacht, das hatte ich gefragt. Es gibt ja Maslow, ne, der diese Konditionierung, ne, damals in der Glocke, ne? Mhm. Das ist ja ein Anker. Ist ja nichts anderes. Wenn ein Hund eine Glocke hört, ist es ein, ist ein auditiver Anker, dann kriegt der Speichelfluss. Und ich habe dann für mich gesagt, weil ich immer die Problematik hatte, genau das, deshalb hatte ich es angesprochen, dieses, wenn man das bewusst lebt, verfällt man schnell wieder in alte Routinen, ja, wenn man nicht aufpasst. Und du kannst ja nicht die ganze Zeit irgendwie in der Metaebene sein und sagen, ich passe jetzt auf, weil das ist ja auch wieder anstrengend. Habe ich mir zwei Armbänder geholt, ne, habe die Armbänder angelegt und immer wenn ich die Armbänder sehe, weiß ich, okay. Ne, also das war für mich dieses Anker, kurz innezuhalten und zu reflektieren. Hey, mache ich gerade noch das, worauf ich eigentlich Lust habe? Bin ich glücklich in dem, was ich mache? Und mache ich das für mich oder mache ich das für andere?
Ja,
so.
Ja, das ist auch immer ganz wichtig. Ja. Ne? Also eine Erkenntnis von mir war ja auch, wie auch schon oft erzählt, dass ich festgestellt habe, ich habe ganz viel einfach für andere gemacht. Hm. Für meinen Vater, also der ja schon lange nicht mehr lebt. Und eigentlich, also wir hatten ja auch keine gute Beziehung und so weiter, war mein Antrieb, hey, ich will dir beweisen, ich bin doch was wert. War ein ganz großer Antrieb von mir. Hm. Und das einmal aufzuarbeiten, aufzulösen.
Das ist schon... Wenn du hast bestimmt so eine Szene im Kopf, wo du sagst, ey, mein Papa hat mich damals gestritten, ne? Weil du sagst, er hat mich jetzt nicht gut verstanden. Mhm. Was glaubst du denn heute? Was hat sein Verhalten? Was hat das für eine positive Absicht gehabt für ihn?
Ich weiß jetzt nicht, ob er, also da ging es auch um Schläge und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine positive Absicht für ihn hatte. Also ich habe das für mich so aufgelöst. Er konnte halt nicht anders reagieren. Ich glaube jetzt nicht, dass es gegen mich persönlich war. Er war einfach hilflos.
Verzweifelt so, ne?
Er war hilflos, verzweifelt. Ich weiß nicht genau, was seine Auslöser waren. Es liegt ja auch sehr lange zurück. Man hat ja irgendwann auch eine verzerrte Wahrnehmung. Man weiß ja auch manchmal gar nicht, ob diese Sachen so stimmen oder ob man sich selber nicht nur einen Schutzwall aufgebaut hat und erzählt sich selber eine Geschichte, um sich selber zu schützen, um vielleicht nicht noch tiefer zu gehen oder was auch immer.
Entschuldigung, Generalisierung.
Ich habe das nur ganz lange auch dafür benutzt, dass ich es mir, ich würde mal sagen, sehr einfach gemacht habe, aber es war natürlich gar nicht einfach. Ich habe mich selber in so eine Opferrolle gebracht. Ne? Und das war auch dann in persönlichen Beziehungen, in Beziehungen war das dann ganz oft, dass ich gesagt habe, ja gut, ich kann jetzt halt nicht anders, weil ich habe halt diese Kindheit und so. Deswegen bin ich jetzt nicht gut im Diskutieren und gehe nicht selber. Ich habe das benutzt, ich habe diese Opferrolle bewusst benutzt, um selber Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und das ist halt nicht zielführend, kann ich sagen. Ich habe es auch relativ spät erkannt, aber ich habe es erkannt.
Das ist das Wichtige. Ja.
Und hab's aufgearbeitet und dann gab es ja eine Ereignis, wo ich nochmal an den Ort des Geschehens zurückgefahren bin. Das war ja nicht in Kassel, ich wohne ja mittlerweile wieder in Kassel. Ich bin im Martinstal aufgewachsen, ist so ein kleines, ich weiß gar nicht, 100 Einwohner, 1000 Einwohner, irgendwie ganz klein in Weinbergen, total süß. Aber da ist das, ich sag mal, passiert.
Okay.
Und da bin ich irgendwann vor 2 Jahren zurückgefahren und wollte das einmal aufarbeiten. Und bin dann auch ehemalige Haus vorbeigelaufen, dann durch die Weinberge zurück. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich dachte, ich sterbe jetzt. Weil ich hatte so wie Herzinfarkt. Ne, und bin dann zusammengebrochen auch, hingefallen. Und hab das aber, ich würde jetzt sagen, das war eine Form der Verarbeitung, weil danach war die Sache aus mir raus.
Das sind aber auch wie Anker. Ne? Also du siehst das, dann kommt die Emotion wieder hoch, die du damit verbindest. Ja. Ne? Und dann durchlebst du das nochmal wieder. Ne?
So. Genau, aber danach war cool. Also klar, manchmal falle ich immer wieder so ein bisschen zurück, aber ich bin mittlerweile sehr gut geworden, ja, um mich da sehr, ja, sehr schnell wieder rauszuholen. Ja.
Hast gemerkt, du bist doch nicht gestorben.
Ich, genau. Ja. Ich bin nicht gestorben.
Richtig.
Absolut.
Ja, dann geht's weiter.
Gut, dann noch letzte Kategorie, nennt sich Props.
Okay.
Hier geht's drum. Einmal, wenn du magst, ein Buch, eine Buchempfehlung. Ich weiß, fällt schwer, du liest sehr viel.
Oh, ja.
Eine Buchempfehlung und eine Songempfehlung.
So Klassiker wie Wie man Freunde gewinnt, kennt jeder. Das empfehle ich jetzt nicht. Hab's aber hier mit empfohlen. Der Millionär und der Mönch.
Okay. Von wem? Weißt du, von wem das ist? Da musst du nicht nachgucken.
Ja, find, nee, weiß ich nicht. Der Millionär und der Mönch auf jeden Fall, ja.
Okay, und ein Song?
PA Sports Suizid. Ja. Weil da geht's ja darum, genau, da geht's darum, er tut sich nochmal neu erschaffen.
Ja.
Ja, in dem Song. Er tötet das Alte und er erschafft sich neu. Und das ist für mich so, jeder kann jeden Tag sich bewusst neu erschaffen.
Ja.
Ja, man muss nur wollen.
Geil. Ja. Judy, vielen, vielen Dank.
Ich hab zu danken.
Bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao.